Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 28. Juni 2024. Holger und ich gönnen uns gerade eine kleine Woche Urlaub und deswegen gibt es an dieser Stelle wieder eines unserer beliebten Interviews mit klugen Menschen, die kluge Dinge geschrieben haben. Heute ist dieser kluge Mensch Ronen Steinke. Ronen ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Er ist bekannt durch seine Bücher, zum Beispiel über den Verfassungsschutz oder aber auch das Buch »Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich« und ganz frisch erschienen ist »Jura Not Alone« mit Nora Markert. Das Besondere an Ronen ist sein Background. Er ist nämlich studierter Jurist und darüber redet und schreibt er auch ganz viel. Wir haben mit ihm über sein neues Buch Jura Not Alone, das er zusammen mit Nora Markert geschrieben hat, gesprochen. Ein Buch, in dem es 12 Ermutigungen gibt, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Hallo Ronen.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute über ein Buch, das du zusammen mit Nora Markert geschrieben hast, Jura Not Alone. Da geht es um 12 Ermutigungen oder 12 Themen, wo ihr versucht, Menschen zu ermutigen, die Mittel des Rechts zu nutzen, um die Welt zu verändern, im besten Fall zu verbessern oder auch ihr eigenes Leben zu verbessern. Wir können nicht über das gesamte Buch sprechen, das müssen sich alle, die zuhören, dann schon selber kaufen, wenn es sie interessiert. Aber wir haben so ein paar Themen, die uns hier auch sehr interessieren und über die wir auch oft in der Sendung sprechen, rausgepickt. Meine zwei Lieblingsthemen sind klar, Menschenrechte, Klimaschutz. Was Holger gleich machen wird, werdet ihr schon hören. Aber vielleicht, bevor wir ins Detail gehen, ist das so eine Erfahrung, die du in den vergangenen Jahren oder generell in deiner Arbeit gemacht hast, dass man mit dem Recht tatsächlich ganz viel machen kann, aber zu wenig das Wissen?
Ja, meine Erfahrung ist, es gibt einige Leute, die das sehr genau wissen, also die sich damit sehr gut auskennen. Die machen das dann auch, mehr oder weniger unbemerkt. Nee, ich meine eher auf Seiten der Justiz beispielsweise. Ja. So. Es gibt Leute in der Richterschaft, die sendungsbewusst und sehr zielgerichtet daran arbeiten, Paragraphen so auszulegen, so zu interpretieren, dass es einer bestimmten politischen Zielrichtung folgt. Und dann gibt es ganz viele andere, die das nicht so durchblicken und die vielleicht auch nicht ahnen, was für Gestaltungsspielräume man da eigentlich hat. Und eigentlich ist die Idee, das zu öffnen. Also was bisher oft so eine Wissenschaft ist, die so in einem ganz kleinen Kreis nur weitergegeben wird, das zu öffnen für jeden und jede, der sich damit beschäftigen möchte. Wir haben das Buch bewusst nicht in so einem Fachjargon geschrieben, sondern so zugänglich wie möglich mit ganz plastischen Beispielen, mit anschaulichen Erzählungen, um zu zeigen, also dieses Recht gehört euch. Gehört uns allen und es ist total legitim und es ist durchaus auch möglich, da mitzureden und darauf hinzuarbeiten, dass die Paragraphen zum Beispiel in einer anderen Weise interpretiert werden. Ich hatte das ja schon angesprochen, soll man sagen, verbessern die Welt oder soll man sagen, verändern? Das ist natürlich immer Ansichtssache, was eine Verbesserung ist. Ich glaube, mein Anliegen ist erstmal, dass möglichst viele Leute mitmachen bei diesem Gespräch und dann soll jeder seine eigene Vorstellung von Verbesserungen mit reintragen. Das ist zumindest schon mal ein Fortschritt dem gegenüber, dass es bislang so ein kleiner Kreis ist.
Aber es ist ja ein recht kompliziertes Feld. Also ganz oft habe ich das Gefühl, okay, ich bin einfach keine Juristin, ich habe keine Ahnung, was soll ich tun? Ich habe jetzt das Glück, ein guter Freund von mir ist Anwalt, dann frage ich den. Aber es hat ja wahrscheinlich nicht jeder und jede gute Freunde, die Anwälte sind, oder?
So ist es wahrscheinlich und es ist ein Problem, würde ich sagen. Also das ist schon mal als Befund, was du da gerade so gelassen aussprichst, ja eigentlich nicht in Ordnung. Also ich meine, du bist Bürgerin, du bist volljährig, du bist wahlberechtigt und trotzdem blickst du bei ganz vielen juristischen Dingen nicht durch. Das ist doch eigentlich ein Konstruktionsfehler und nicht dein Fehler. Recht ist bei uns die Form, in der Politik gestaltet wird. Also das macht uns, Rechtsstaat ist immer der Begriff dafür, das macht uns zu einem System, was erst schon mal eine gute Idee verfolgt. Nämlich die Idee, dass egal was du für politische Ziele hast, du sie in Form einer allgemeinen, sozusagen auch moralischen Regel formulieren können musst. Du darfst nicht sagen, ich fordere, dass für mich und meine Verwandtschaft und für meine Leute in meinem Wahlkreis Folgendes gilt, sondern du musst es so formulieren, dass es für alle gilt, theoretisch. Das ist schon mal ein Fortschritt im Hinblick auf Gerechtigkeitsanspruch. Aber das setzt natürlich auch voraus, wenn wir uns dann alle daran beteiligen, dass alle auch durchblicken und dass auch du dann trotzdem noch bei der Stange bleibst und trotzdem noch verstehst, was da gesprochen wird. Ich meine, es geht um dich, es ist dein Staat, deine Demokratie. Und ich glaube, du bist nicht die Einzige, der das so geht, dass diese Form Politik zu machen dann oft so ein bisschen entgleitet und oft so ein bisschen entrückt ist und am Ende dann von denjenigen geformt wird, die das studiert haben. Und das kann ja wohl nicht sein. Also ich habe ganz oft erlebt, wenn ich so als Gerichtsreporter mich beschäftigt habe mit dem Alltag, ja, den kleinen Fällen, wo so jemand wegen einem kleinen Diebstahl vor Gericht steht, dass der oder diejenige dann verurteilt wird. Es gibt ein schriftliches Urteil und ich habe mir das dann nachher angefordert vom Gericht. Das ist so formuliert, dass du davon ausgehen kannst, die Chance liegt bei 0%, dass der Betreffende das versteht, was da drin steht. Weil Urteile bei uns in so einer Sprache geschrieben werden, die eigentlich Richter nur untereinander sprechen. Also das eine Gericht schreibt es, um das andere Gericht, also die nächste Instanz, zu beeindrucken und denen klarzumachen, unser Urteil braucht er nicht aufzuheben. Aber dass man überhaupt mal mit den Menschen spricht, um die es offiziell ja geht, das ist etwas, was, finde ich, zu Unrecht total ins Hintertreffen geraten ist oder aus dem Blick gerät.
Da haben wir jetzt, praktisch zwei Player. Also wir haben das Gesetz, dass ich nicht so formulieren kann, dass ich irgendwo reinschreibe, schlecht über Holger Klein zu reden, ist strafbar. Und wir haben die Gerichte, die eine bestimmte Sprache sprechen. Die Sprache des Gesetzes, ist die überhaupt, ich sag mal, zu vereinfachen? Also ich lese sehr gerne Gesetze und ich denke sehr oft dabei, das ist kaum zu vereinfachen, so dass es seine Allgemeingültigkeit behält.
Ja, das ist sicherlich nicht einfach. Also die Sprache des Rechts ist abstrakt, man darf nicht schreiben Holger Klein, man darf rein formulieren ein sympathischer Podcaster mit folgender Größe und folgender Schuhgröße und alle Menschen, die unter diese Definition fallen, sind damit erfasst. Aber das heißt, es ist notwendigerweise ein bisschen kompliziert, ein bisschen blutleer sprachlich. Abstrakt eben. Das heißt aber nicht automatisch, dass man das unverständlich machen muss. Also es ist eine Wissenschaft für sich, die sogenannte leichte Sprache. Das bedeutet ja nicht, dass man Dinge weglässt, sondern das bedeutet, dass man sich ganz viel Mühe geben muss, sich in den Adressaten, in die Adressatin hineinzuversetzen und zu überlegen, was von deren Wissenshorizont aus für Informationen notwendig sind. Und
hast du das schon mal versucht, ein Gesetz in leichte Sprache zu übersetzen?
Ich versuche das
nur Hauptsätze, eine Idee pro Satz?
Man muss noch nicht mal so so schlicht grammatisch vorgehen. Ja? Es geht einfach nur darum, dass du alles Schritt für Schritt erklärst und dass du dir immer Gedanken machst, welche Informationen braucht das Gegenüber. Und im Gegensatz dazu ist es ganz oft so, wenn Juristinnen und Juristen untereinander sprechen, dann ist es ja klar. Also die wissen alle, was mit dem Begriff gemeint ist. Alle im Raum wissen auch, ja, wenn ich das und das sage, dann folgt daraus logisch das und das. Dann können wir uns auch gleich sparen, drüber zu reden. Wir springen gleich zum nächsten Schritt. Und so galoppiert ein Gespräch ganz schnell. Das ist natürlich auch super effizient. Ja, man versteht sich da in Minuten und kann da ganz komplexe Dinge abhandeln. Aber alle anderen im Raum, zum Beispiel die Angeklagten, ja, oder die Familie, die verstehen natürlich überhaupt nichts. Und das ist ein Problem. Also das heißt, da muss man nicht zwingend jetzt reden wie mit Kleinkindern, sondern natürlich schon mit Erwachsenen, mit Haupt- und Nebensatz. Aber man muss immer mit berücksichtigen, welche Informationen brauchen die Adressaten. Ich würde es vergleichen mit einem OP, einem Operationssaal. Ja, da sind super ausgebildete, hochspezialisierte Personen, die da das Skalpell schwingen. Wenn die miteinander reden, ist ja vollkommen klar, dass die mit Fachtermini um sich werfen und warum auch nicht. Ja, da versteht man sich schnell, geht effizient und einfacher. Da ist es auch völlig in Ordnung aus meiner Sicht, weil der Mensch, der da auf dem OP-Tisch liegt, ja eh unter Narkose ist und der hat auch nichts davon, das zu verstehen. Aber anders ist es doch im Gerichtssaal oder auch im demokratischen Prozess. Ja, da sind wir alle hoffentlich nicht unter Narkose und sind hoffentlich Subjekte des Ganzen, reden mit, sollten jedenfalls kritisch mitdenken. Und wenn man uns dazu die Chance nimmt, indem man also, wie gesagt, nur in Fachtermini spricht, finde ich das nicht in Ordnung. Finde ich das wirklich demokratiewidrig.
Wenn der Arzt aus dem OP rauskommt und mit der Familie, den Angehörigen oder auch mit den Patienten selber hinterher darüber redet, was gemacht worden ist während der Operation, was die Krankheit ist, was die Symptome sind und was die Behandlungsmöglichkeiten sind. Ich erlebe immer wieder, dass es Ärzte gibt, die sehr gut in der Lage sind, das zu erklären. Es gibt auch immer wieder Ärzte, die erklären es nicht. Bei Gericht hast du gesagt, gibt es Formulierungen, die die Angeklagten, die Zeugen nicht verstehen können. Sind die dazu nicht fähig oder wollen die nicht?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, manche sind sich dieser Schwäche durchaus bewusst und würden sich dann aber darauf herausreden, sie können nicht anders, es ist so schwer und man kann sich dann nicht aus seiner eigenen Haut heraus. Ich würde entgegenhalten, dass es nicht eine Frage des Könnens ist. Ich glaube nicht, dass es etwas ist, was man irgendwie in der Schulung erst lernen muss, sondern dass es wirklich eine Frage des Wollens ist und das erkennt man eben ganz gut daran, du hast gerade das Beispiel gesagt, wenn der Chirurg nach Hause kommt und dann am Abendessenstisch erzählt, da können es die meisten nämlich dann doch. Also, oder auch Familienfesten, ja. Wenn man dann als Patentanwältin zum Beispiel da ist und dann kommt dann die freundliche Tante, die man nur ganz selten sieht, na klar ist man in der Lage, beim Kaffee und beim Kuchen dann kleinen Plausch zu halten, zu erzählen, was man so macht. Und dann meistens hat man auch eine Anekdote, die das dann plastisch macht. Also, sobald die Grundsympathie da ist für den Adressaten, die Adressatin und der Wille auch, sich da empathisch zu überlegen, was braucht derjenige, um wirklich mitzukommen mit dem, was ich erzähle, dann geht's dann plötzlich. Aber ich glaube, dieser Wille ist oft nicht so großartig da und gegenüber Leuten, die auf der Anklagebank sitzen, ist das wirklich ein Problem.
Du beschreibst gerade Standesdünkel.
Ja, ich würde sagen Faulheit, intellektuelle Faulheit, die mit Desinteresse an den Adressaten zusammenhängt und für die's in dem Bereich Recht und Demokratie eigentlich keine Ausrede gibt.
Alle anderen im Raum, hast du eben gesagt, also wir haben das Gericht, wir haben die Ärzte, wir haben alle anderen im Raum, dürfen die, also das ist so ein Gericht, das verliest ein Urteil oder präsentiert auf irgendeine Art und Weise ein Urteil, darf ich mich als Adressat des Urteils dahinsetzen und sagen, habe ich nicht verstanden, ich gehe so lange nicht raus, bis ihr mir das nicht erklärt habt, was hier los ist?
Ich glaube, also das kann man sagen, ich glaube nicht, dass man da in der Regel viel Erfolg mit haben wird. Das liegt dann oft auch an dem individuellen Richter oder an der individuellen Richterin, ob sie das als querulatorisch abtut, ob sie dann unterstellt, ja, der will ja gar nicht. Und ich glaube, die Sensibilisierung, die muss oft erst noch wachsen oder die Sensibilität muss erst noch wachsen dafür, dass da wirklich ein Bedürfnis nach Verständnis da ist, was oft nicht erfüllt wird.
Aber wie sensibilisiere ich denn beispielsweise einen Richter, der sowieso Richter ist, der hat ja überhaupt niemanden mehr, dem irgendetwas vorschreiben kann oder kaum noch jemanden. Wie sensibilisiere ich den?
Ja.
Gutes Zureden?
Also tatsächlich, ja. Also es ist eine Frage der Mentalität, ja. Also die Richter sind ja in einem Instanzenzug, also es gibt Richter auf verschiedenen Etagen und wenn ich eine Entscheidung mache als Richter, dann ist über mir nicht der blaue Himmel, sondern in der Regel ist noch eine nächste Instanz und dann vielleicht noch eine weitere darüber und so weiter. Also da findet schon ein engagiertes Gespräch statt. Da findet schon auch der Versuch statt, sich verständlich zu machen, mit den eigenen Argumenten zu überzeugen. Das ist nicht einfach nur ein irgendwie aus dem Ärmel schütteln und basta. Aber was selten so wirklich stark ausgeprägt ist, ist dieses Bewusstsein, dass man dient, also gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Menschen, die da unten sitzen.
Dem deutschen Volke.
Ja. Eine Demut wahrscheinlich auch.
Ich habe jetzt auch gesagt, die da unten sitzen, das war natürlich auch falsch. Also da sieht man auch schon, wie sehr dieses Bild sich so eingeschliffen hat, ja.
Ja, die Richter, sitzen ja da oben auf ihren
Buchstäblich, ja, es ist wahr, aber es ist natürlich ein Problem, wenn daraus dann so ein bisschen abgeleitet wird, man dürfe so herablassend mit den Leuten umgehen.
Ich habe einen Instanzenzug. Könnte ich anfangen, die Gerichtsbarkeit, also erstmal ein Gericht, irgendwie ein ganz kleines Amtsgericht oder so, zu verklagen auf Verständlichkeit und das durch alle Instanzen durch, bis das Bundesverfassungsgericht oder meinetwegen Europäischer Gerichtshof sagt, hier, wir beschließen jetzt oder wir verdonnern jetzt sämtliche Gerichte, verständliche Urteile zu formulieren?
Ja, das ist ein super Gedanke.
Trick?
Tatsächlich, das ist ein Gedanke, auf den sind schon ein paar Juristinnen und Juristen gekommen.
Ist.
Zum Beispiel Jutta Limbach, die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Wie sehr das dann Früchte getragen hat, ich glaube, da kannst du ja schon denken, dass es bislang eher nur eine Idee ist. Aber die Idee ist schon,
wir nicht hier.
Die Idee ist sehr gut und kann man auch juristisch begründen, dass man sagt, also Rechtsstaatsprinzip, ja, Demokratie, Transparenz, all das setzt da voraus, dass man irgendwie auch sprachlich diese Dinge zugänglich macht. Und wenn man es nicht macht, dann schneidet man Menschen ja auch die Möglichkeit zur Mitsprache oder auch zu juristischem Protest ab, weil man sie einfach im Dunkeln lässt. Also das kann man juristisch sehr gut argumentieren, warum das ein Gebot ist eigentlich, das adressatengerechte Kommunizieren. Aber bislang ist das noch nicht so sehr umgesetzt worden. Und man könnte, wenn man mal so deinen Gedanken folgt, dass man nach Karlsruhe trägt, also täglich Beispiele finden für Briefe von Behörden, wo mir kein Beamter im Ernst erzählen kann, ja, dass er davon ausgeht, das würden die Adressaten verstehen. Nicht im Leben.
Ja, das fängt ja schon in ganz kleinen Sachen an. Ich moderiere auch noch einen Podcast zum Thema Kitas. Und auch da gibt es das Problem, dass einfach so viele Menschen schon ausgeschlossen werden, weil es schwierig für sie ist, diese 3 Seiten Kita-Antrag auszufüllen, der auch in einer Sprache, ja, typisches Beamtendeutsch eben verfasst ist, zumindest in manchen Ländern und Kommunen.
Aber das ist jetzt, ja, etwas, was, also Entschuldigung, das ist ja, in einer gewissen Weise so bildungsspezifisch, ja, also Menschen, die eine bestimmte formale Bildung in Deutschland, muss man immer dazu sagen, genossen haben, also diese bestimmte akademische, bürokratische Deutsch kennen, die haben dann einen Vorteil gegenüber anderen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, also selbst das hilft oft noch nicht einreichend. Also ich habe Jura studiert, ich habe in Jura sogar eine Doktorarbeit geschrieben und trotzdem sitze ich ganz oft vor Briefen von Behörden und frage mir, was wollen die eigentlich von mir? Wo in diesem Wust von 3, 4, 5 Seiten findet sich jetzt mal der Appell oder was soll das
Ansage
jetzt alles?
Ja, bitte machen Sie erstens
verschiedenfarbige Stifte, um das zu strukturieren.
Ja, genau. Und das ist nicht in Ordnung. Also, da wollte ich dir einfach recht geben, Katrin. Also da liegt der Fehler nicht bei den Menschen, sondern da liegt der Fehler bei den Absendern.
Im System. Jetzt haben wir ganz viel über die Gerichte gesprochen. Was ihr ja versucht, ist, die Menschen zu stärken. Die Gerichte sind, wie sie sind. Du klangst jetzt nicht so optimistisch zuversichtlich, dass Jutta Limbach Erfolg haben wird und wir bald leichte Sprache überall auf Beamten- und Behördenebene in ganz Deutschland haben. Wie können wir denn den Menschen tatsächlich helfen, die jetzt Jura-Noobs sind wie ich, trotzdem ihr Recht einzuklagen und oder ihre Rechte, es sind ja ganz viele, angefangen bei den Grundrechten, aber auch bei ganz alltäglichen Sachen?
Also die Idee von Nora Markert, meiner Co-Autorin und mir, ist es, diese Mauer aus Fachsprache, die das Recht umgibt, ein bisschen niederzuwalzen und zumindest mit dem Buch, was wir geschrieben haben, was so Dinge versucht zugänglich zu machen, ja, einen Weg zu bahnen, ja, wie sich Menschen, die sich dafür interessieren, dem annähern können und nicht ständig abgestoßen werden von so einer harschen Sprache. Und dann Leute an die Hand zu nehmen, anhand von Geschichten, von Beispielen und aufzuzeigen, vieles kann man nicht alleine, aber wenn man sich zusammenschließt mit anderen, wenn man so Gruppen bildet und sich gemeinsam dann überlegt, wie man strategisch vorgeht, zum Beispiel nach Karlsruhe zu ziehen und dann irgendwie, ja, wenn man eine Gruppe ist, kann man ja auch vielleicht einen längeren Atem haben, dann kann man sich mal abwechseln, wenn es mal zu anstrengend wird, dann übernimmt der eine, dann übernimmt der andere, wie man dann wirklich in 2, 3, 4 Jahren wirklich in der Gesellschaft was verändern kann. Und ich glaube, wenn man das sich so vergegenwärtigt, dass diese Dinge nicht vollkommen undenkbar sind, sondern dass es, wenn man es in kleine Schritte aufteilt, dass es machbar ist, dann hat das was sehr Ermächtigendes oder Beflügelndes.
Du sagst nach Karlsruhe ziehen. Eins deiner Kapitel heißt auch, wer kommt mit nach Karlsruhe? Wer darf denn überhaupt mit nach Karlsruhe? Kann ich jetzt einfach hingehen und sagen, jetzt reicht's. Ich will jetzt die Fachsprache weg.
Tatsächlich lacht
mich doch aus.
Ich hoffe nicht. Also, aber tatsächlich ist es so, theoretisch darf jeder und jede nach Karlsruhe ziehen. Das ist eine Besonderheit und was besonders Gutes in Deutschland, dass wir ein Verfassungsgericht haben, was für alle offen steht. Das ist in anderen Ländern nicht so. Da dürfen sich zum Beispiel nur Regierungsstellen hinwenden oder Abgeordnete. Nee, bei uns darf wirklich jeder. Und das heißt auch, es gehen jeden Tag Briefe beim Bundesverfassungsgericht ein, die auf so Millimeterpapier geschrieben werden und im Gefängnis mit Kugelschreiber, ja, und beidseitig beschriftet. Oder es gehen Briefe ein, die von Jugendlichen geschrieben werden. Ja, es gibt auch keine Altersgrenze. Also das ist wirklich was Besonderes, was Wertvolles. Also alle 84 Millionen Leute in Deutschland und im Grunde auch Ausländer. Also im Grunde darf sich jeder, der irgendwie meint, er ist von deutschem staatlichen Handeln betroffen, an Karlsruhe wenden. So, Punkt. Das war die Theorie. In der Praxis ist natürlich so, du musst auch ein bisschen die juristischen Hürden überwinden. Du musst auch die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllen. Und natürlich siebt die Richterschaft in Karlsruhe ganz stark aus. Also du musst dich schon, solltest dich auskennen, worauf es ankommt und worauf nicht. Also es erfordert dann doch einiges an Expertise. Und in der Praxis, wenn du zu den wenigen Fällen zählen möchtest, die wirklich angehört werden, wo sie sich Mühe machen und wo sie gemeinsam dann ein Urteil schreiben oder einen Beschluss, da ist es gut, wenn du guten Rat hast.
Also anwaltlichen Beistand, der dann auch wieder die Sprache des Gerichts spricht, die ich vermutlich nicht spreche, wenn ich meinen Brief formuliere.
Ja.
Wer zahlt das? Das heißt doch, eigentlich kann ich nur, wenn ich Geld habe, vor das Verfassungsgericht ziehen oder eine Rechtsschutzversicherung, wobei ich mir vorstellen könnte, dass eine Rechtsschutzversicherung sowas gar nicht abdeckt, oder?
Ja, so ist es. Das ist ein großes Problem in Deutschland, ja. Also wir haben überhaupt in Deutschland eine sehr unterentwickelte Unterstützung für zahlungsunfähige oder für finanziell schlecht aufgestellte Leute, dass die vor Gericht ziehen. Und das schafft ja eine soziale Ungerechtigkeit, das schafft eine Schlagseite, die sich vor den Gerichten auch niederschlägt und die auch dazu führt, dass wir ganz oft Urteile produzieren, also das System produziert ganz oft Urteile, in denen sich Menschen Gehör verschaffen, die auch ökonomisch gut aufgestellt sind. Und die vielen anderen, bitte?
Klassenjustiz.
Ja, jedenfalls die.
Du zufällig.
Da habe ich auch ein Buch geschrieben.
Genau.
Das ist ja ein Ding.
Also das ist wirklich ein angelegtes Problem, ja, dass in unserem, in unserem Justizsystem, wenn du nicht genug Geld hast, es sehr schwer ist, dass du dir auch Gehör verschaffst.
Ist uns das entglitten oder ist das Absicht?
Ich glaube, das ist Absicht, weil es in anderen Ländern anders geregelt ist und die sind ja nicht so fern. Die sind zum Beispiel links und rechts von uns, also Polen und Frankreich haben das viel besser geregelt und das können wir ja kaum übersehen. Oder auch Amerika, sogar die USA haben das besser geregelt. Wenn wir mal gucken, dass viele Menschen in Deutschland davon ausgehen, jeder, der angeklagt wird, hat das Recht auf einen Anwalt. Ja? Mhm. Und wenn sie sich keinen leisten können, dann wird der Staat einen für sie bezahlen. Also ein Satz, den hat man im Ohr.
Das ist irgendwie Wahnsinn Leute, immer.
Mhm. Ja, weil das in amerikanischen Serien so ist, aber bei uns ist das überhaupt nicht so. Also das heißt, dass wir das nicht haben, das ist politischer Unwille und etwas, was ich wirklich für ein Problem halte.
Wir sind schon wieder bei der Problemseite. Wir waren ja aber eigentlich gerade dabei, wie wir, naja, alles gut, wie wir zu der Ermächtigung kommen.
Wie du weißt.
Aber ist ja auch total in Ordnung, weil das gehört ja auch zu dem ganzen sich Ermächtigen dazu. Das heißt, wir haben in Deutschland eigentlich nur die Chance, uns an sowas wie NGOs oder irgendwelche freiwilligen Gruppen, in deinem Buch erwähnst du auch Studierende, Jurastudierende, die das dann pro bono und in ihrer Freizeit und aus Überzeugung machen, das gibt's ja doch. Und das sind ja doch auch recht mächtige Akteure mittlerweile, oder?
Das hat total zugenommen, dass also junge Leute, NGOs, sich zusammenschließen und von den Möglichkeiten, die es schon ganz lange gab, jetzt besser organisiert Gebrauch machen. Und da schildern wir im Buch ein paar Beispiele davon, die jetzt schon Schule machen, also wo jetzt schon sich immer mehr Leute aufmachen, dem nachzueifern. Ich finde, nach wie vor eines der schönsten Beispiele ist aus dem Klimaschutzrecht. Wir haben 2021 ein wirklich bahnbrechendes Urteil aus Karlsruhe gehabt. Genauer gesagt ein Beschluss. Also es war die Entscheidung, dass das Klimaschutzgesetz der damaligen Großen Koalition zu lasch ist. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, so geht's nicht, ihr müsst jetzt einen Zahn zulegen. Und hat praktisch der Bundesregierung ein Stammbuch geschrieben, dass sie strengere Regeln erlassen muss. So, und wie kam es dazu? Es kam dazu, weil eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die man an zwei Händen abzählen kann, ja, von Nordseeinseln, weil die sich aufgemacht haben, unterstützt von NGOs und ja, vor Gericht vorgetragen haben, letztlich die alte Generation frisst unsere Zukunft auf. Und weil das so überzeugend vorgetragen war und weil ja das Argument auch wirklich nicht von der Hand zu weisen war, haben die damit Erfolg gehabt. Und Karlsruhe, da sitzen jetzt keine grünen Heißsporne, sondern das ist ein Gericht, was divers besetzt ist mit Leuten, die also von der CDU, von der SPD, von verschiedenen Parteien nominiert werden. Und trotzdem waren die sich in einer großen Mehrheit einig, diese Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler, die haben Recht. Und das sagen wir jetzt der Bundesregierung und dem Bundestag.
Und dann geht die Legislative hin und ändert die Gesetze.
So schaut's aus und das ist doch fantastisch.
Es ist fantastisch. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Gesetze dahingehend geändert haben, dass das diesem Urteil entsprochen wird, sondern ich habe eher das Gefühl, dass die Gesetze dahingehend geändert worden sind, dass man sich da irgendwie so lange drum rumlavieren kann, bis es das Problem des nächsten Bundestages ist.
Also in dem Fall wurde das Klimaschutzgesetz wirklich schärfer gemacht, also ehrgeiziger gemacht. Das war ein großer Erfolg. Hm. In tausend anderen Fällen gebe ich dir recht, ja. Also muss man sehr viel Kritik üben an mangelnden Ehrgeiz oder auch an möglich an Versuchen, sich da rumzumogeln, wenn es um Klimaschutzziele geht. Aber das jetzt wissen wir, man kann was tun. Ja, man kann gegen all diese Sachen mit dem Argument durchdringen. Man muss nicht darauf hoffen, dass irgendwie die Sterne mal günstig stehen, sondern man hat hier eine klare Roadmap vor sich. Und diese Beispiele häufen sich. Und ja, wenn man sich mal so fragt, wie kann man Klimaschutzziele politisch umsetzen? Das Naheliegende ist immer, ja, lasst euch wählen, geht in die Parlamente, schreibt euren Abgeordneten. Aber es gibt jetzt zunehmend auch das Bewusstsein dafür, es gibt auch noch einen anderen Weg. Der Weg über die Justiz, der hat den Vorzug, dass man nicht populäre Anliegen haben muss. Man kann da auch ein total unpopuläres Anliegen haben, wie zum Beispiel den Gürtel enger schnallen, ja, was Klimaschutz ja bedeutet. Das ist in der Regel nichts, mit dem man im Wahlkampf oder im Bierzelt irgendwie gute Stimmung erzeugt. Aber in der Justiz ist es egal. In der Justiz muss man nicht populär sein. Die Richterinnen und Richter sind nicht darauf angewiesen, dass man sie wählt. Die sind darauf angewiesen, dass das argumentativ stichhaltig ist und dass es einer Gerechtigkeitsidee folgt.
Und trotzdem ist genau bei diesem Thema eine der ganz wenigen Kapitelüberschriften in eurem Buch eine geschlossene Frage, nämlich können wir mit Jura den Planeten retten? Wenn ich darauf jetzt Betteridge Gesetz der Überschriften anwende, lautet die Antwort nein. Warum ist ausgerechnet dieses Kapitel so formuliert?
Das ist sehr gut, dass du mit Betteridge kommst. Also die Regel lautet ja, wenn eine Überschrift mit einem Fragezeichen endet, ist die Antwort immer nein.
Richtig.
Naja, also das ist so ein bisschen eine Frage von Glas halb voll, Glas halb leer. Also natürlich wirst du immer unzufrieden bleiben. Also da werde ich auch immer dabei sein, unzufrieden zu sein. Aber zumindest der Weg ist da. Und auch kleine Schritte bringen schon mehr als gar keine Schritte.
Ja, ein Beispiel habt ihr in eurem Buch drin, aber ich glaube, das Manuskript war wahrscheinlich fertig, bevor dann das Urteil kam. Die Schweizer Klimaseniorinnen, die sind ja wirklich tatsächlich vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof erfolgreich gewesen, dass dann wieder also eine europäische Institution der Schweiz Vorschriften gemacht hat und gesagt hat, hier, liebe Schweizer Regierung, ihr tut nicht genug, ihr müsst mehr tun. Also wir haben da ja sogar noch eine Ebene drüber, noch eine Instanz drüber. Falls die nationalen Gerichte, wie in diesem Fall, haben alle gesagt, nö, befassen wir uns gar nicht erst mit.
Genau, und so muss man so verschiedene Instanzen alle gleichzeitig in den Blick nehmen. Ja, und gleichzeitig gibt es auch auf ganz unterer Instanz irgendwelche Verwaltungsgerichte in Regionen, in ländlichen Bereichen. Da gibt es Fälle, wo sich NGOs hinwenden und sagen, also diese Plastikfabrik dort, die stößt viel zu viel CO2 aus. Könnt ihr mal bitte, liebe Verwaltungsrichter, denen sagen, so geht das nicht. Also das ist jetzt nichts, was dann weltweit Schlagzeilen macht oder europaweit oder deutschlandweit, aber was im Kleinen auch was bewirkt. Und dass man das ja stärker nutzt. Das ist eine sehr positive Entwicklung der jüngeren Zeit.
Ist es auch eine Entwicklung der jüngeren Leute? Weil wenn ich jetzt meine Verwandten zum Beispiel anschaue, leben viele auf dem Land, sind jetzt auch gar keine Akademiker oder so und nehmen die Dinge so hin, wie sie sind und kommen gar nicht auf die Idee, jetzt groß irgendwo hinzugehen, um groß irgendwas zu verändern. Und die jungen Leute sind ja oft noch, nee, das ist nicht in Ordnung, ich will was tun. Ist das vielleicht auch etwas, dass jetzt die jungen Leute entdeckt haben, vielleicht auch durch solche Beispiele wie junge Menschen, die in Karlsruhe Recht bekommen oder sowas.
Ja, also auf jeden Fall eine Sache der unzufriedenen Leute. Und das ist dann vielleicht oft irgendwie teilkongruent mit jungen, aber nicht zwingend.
Stimmt.
Es gibt ja auch unzufriedene politische Aktivisten von rechts, das will ich auch nicht unterschlagen. Hm. Also Leute, die vor Gericht ziehen, um Abtreibungskliniken schließen zu lassen oder auf andere Weise zu mobben auf diesem Umweg. Das gibt's alles. Und wie gesagt, ich glaube, man tut gut dran, egal was man für Ziele hat, ja, für Ideale, dass man sich klar macht, dieser Weg steht offen und kann man nutzen.
Wo ich immer sehr skeptisch bin, also ich bin selber ein großer Fan von Menschenrechten. Und ich glaube, wenn es etwas gibt, was so meine persönliche Arbeit prägt, auch als Journalistin, dann sind es Menschenrechte. Also ich denke, das ist doch etwas, da haben wir uns drauf geeinigt, da müssten sich doch eigentlich alle dran halten. Mhm. Was wir aber sehen, ist in der Realität, dass Menschenrechte überall, auch in der Europäischen Union, eben nicht die Rolle spielen oder auch nicht eingehalten werden. Oft mutwillig, es wird weggeschaut. Und das Kapitel fand ich tatsächlich auch das Schwierigste. Ihr habt ein sehr plastisches Beispiel mit Murat Kurnaz, der natürlich dessen Menschenrechte ja massiv missachtet wurden, der in Guantanamo, ohne einen Richter gesehen zu haben, festgehalten, gefoltert und Jahre festgehalten wurde. Der hat noch irgendwann nach vielen Jahren Gerechtigkeit erfahren, aber die vielen anderen nicht ganz so prominenten, also prominent in Anführungszeichen, aber die vielen Fälle, die es gar nicht an die Öffentlichkeit zum Beispiel schaffen, was für Chancen haben die? Also weil klar, Menschenrechte sind universell, aber wie
ja.
Universell sind sie wirklich?
Also sie sind vor allem erstmal theoretisch, ne? Das ist alles schön, schön gesagt, aber also Menschenrechte, da reden wir von der Situation, wenn alle im Staat gegen dich sind. Ja, also die Regierung ist gegen dich, die Gesetze sind sogar auch gegen dich. Also du bist wirklich ohnmächtig. Gibt ja Situationen, ja, auch in Deutschland in der Historie fallen uns sofort ein, ja, wo also ins Gesetz reingeschrieben wurde, folgende Menschen sind ab jetzt entrechtet. Und in der Gegenwart, wenn wir, brauchen wir nur an Teile der arabischen Welt denken, da steht auch im Gesetz drin, also Frauen haben folgende Rechte nicht, die Männer haben. Also der Staat ist gegen dich. Was ist dann Menschenrechte? Menschenrechte ist dann die Idee, okay, schön und gut, du bist zwar in den Händen des Staates, aber es gibt noch übergeordnet eine Idee, dass, also egal was im Recht drinsteht, dem kann man widersprechen mit dieser übergeordneten Idee von Menschenrechten. Die sind ein bisschen wolkiger, die sind ein bisschen weiter entfernt, die ist also sehr die Frage, ob sich dann der Staat davon beeindrucken lässt oder nicht, sehr oft lassen sich davon nicht beeindrucken. Was ist dann der Wert des Ganzen? Naja, zuallererst ist mal der Wert, dass es dir vielleicht Hoffnung gibt. Dass es dir vielleicht Hoffnung gibt, dass du vielleicht doch Recht hast mit deinem Störgefühl, dass dir hier Unrecht getan wird. Es mag zwar in den Paragraphen deines Staates alles so drinstehen und alles so scheinbar seine Ordnung haben, aber die Menschenrechte, die ja geben dir vielleicht Selbstvertrauen, dass du trotzdem dran glauben sollst an etwas Besseres. Und vielleicht, das ist jetzt die sehr, sehr schwierige und sehr, sehr entfernte Möglichkeit, vielleicht schaffst du es auch, dir Gehör zu verschaffen in internationalen Foren, ja, außerhalb deines Landes und deine Regierung irgendwie unter Druck zu setzen. Das geht dann in der Regel mit so UN-Institutionen zum Beispiel oder regionalen, ja, also sozusagen für einen ganzen Kontinent zuständigen Gremien. Da wird sich auch nicht jeder Gehör verschaffen können, ja, wie du sagst, manche sind einfach so ohnmächtig und so, ja, so kaputt gemacht worden durch ihre Regierung, dass sie es wahrscheinlich die allermeisten werden nie da gehört werden. Aber die paar, die durchdringen, die sich laut Gehör verschaffen, die gewinnen dann ja auch was für alle anderen. Das ist so die Idee von Menschenrechten.
Das Problem ist halt nur, dass das im Zweifelsfall ein sehr dickes Brett zu bohren ist. Ich finde immer ein sehr schönes Beispiel ist die KSZE-Schlussakte von Helsinki aus dem Jahr 1975, wo die Ostblockstaaten im Grunde unterschrieben haben, dass sie sich an die Menschenrechte halten werden. Mhm. Was dann dazu geführt hat, dass deren Bevölkerungen langsam aber sicher angefangen haben zu sagen, ihr habt gesagt, ihr haltet euch an die Menschenrechte und Rechtsstaat und was da alles noch so drin steht. Und sich daraus dann letztendlich solche Oppositionen gegründet haben, die dann 89 zur Revolution geführt haben. Das waren 15 Jahre. Ist sowas abzukürzen?
Tja, also das, wie man tyrannische Regime in die Knie zwingt, ich glaube, da gibt es jetzt keine.
Dein nächstes
Problem. I wish, es wäre abzukürzen. Also ich glaube, da gibt es kein Rezept, was überall funktioniert, außer halt ja, den Wunsch, den ich total teile, dass man da noch mehr Druck und noch mehr Mittel bräuchte. Und die Menschenrechte sind, sagen wir mal, so eine Idee, ja, oder so eine Strukturierung dieser Gedanken. Mehr erstmal nicht. Ob sie dann am Ende wirklich das sind, mit dem man durchdringt, also diese internationalen Instanzen, oder ob die nur so eine Art Inspiration oder so eine Art Argumentationshilfe sind, das ist dann die nächste Frage.
Aber hier in der EU gelten sie ja schon, oder? Also sie sind auch hier durchsetzbar, oder?
Das stimmt, ja, aber also das würde ja auch jede andere Region der Welt für sich in Anspruch nehmen, China auch im Übrigen, ja, also so, dass erstmal offiziell alle sich an die Menschenrechte halten, ja, wenn man aber mal konkret hinschaut, gibt es auch in der EU einiges, was man kritisieren kann, also die Rechte von Menschen, denen zum Beispiel bei Geburt ein bestimmtes Geschlecht zugeordnet wurde, die dann aber später, wenn sie dann größer sind und reden können und sich selber reflektieren, sagen, das passt überhaupt nicht, da wurde ihnen etwas oktroyiert, was gar nicht ihrem inneren Empfinden entspricht. Das sind Rechte, die sind in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern lange mit Füßen getreten worden oder ignoriert worden. Das widerspricht auch den Menschenrechten. Und sagen wir, ein Unrechtsbewusstsein ist beim noch nicht bei allen im Staat schon da. Das ist erst erkämpft worden. Genauso die Rechte von Menschen in Haft, also die hinter Schloss und Riegel leben. Also, dass man mit denen auf eine bestimmte Weise nicht umgehen darf, isolieren, bestimmte Weise fesseln. Auch das ist etwas, wo ja erst langsam so ein Unrechtsbewusstsein wächst und wo man sehr dafür kämpfen muss, dass da auch klar wird, also auch in Deutschland ist menschenrechtlich nicht alles in Ordnung. Und selbst wenn es mit den deutschen Paragraphen alles übereinstimmt, also zum Beispiel, das war in Hamburg so, bei einem Bürgermeister namens Olaf Scholz, den kennen vielleicht manche noch, der war ja Innensenator, also sozusagen Innenminister vom Stadtstaat Hamburg. Da hat der angeordnet, dass die Polizei Brechmittel einsetzt gegen mutmaßliche Drogendealer. Also das heißt, die kriegen dann so eine Flüssigkeit eingeflößt, zwangsweise, ziemlich brutal. Und das führt dazu, dass man sich dann unkontrolliert übergeben muss. Ein total entwürdigender und auch medizinisch sehr gefährlicher Vorgang. Aber da hat dann der Innensenator Scholz und die Politik damals, SPD, gesagt, das machen wir trotzdem. Ja, das brauchte dann erst übergeordnete, also europäische Menschenrechtsentscheidungen, um denen zu sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? So eine Entwürdigung dafür, dass man irgendwie ein bisschen Zeit spart, bis die Leute sowieso die mutmaßlich verschluckten Kügelchen mit Drogen auf natürlichem Wege ausgeschieden hätten.
Das ist ja aber auch ein generelles Problem. Das Recht kommt immer erst hinterher. Also ich habe davon, dass ich Recht habe, habe ich in dem Moment, wo ich Unrecht behandelt werde, oftmals genau nichts.
Ja, das ist aber gut, besser als, also ja, also Recht haben und Recht bekommen, ne? Das ist ja so, du hast zwar vielleicht theoretisch Recht in dem Moment, aber du wirst halt, ziehst erstmal den Kürzeren. Die Polizeibeamten mit ihren Handschellen haben vielleicht im Moment erstmal die Oberhand, aber das letzte Wort hast vielleicht dann trotzdem du, weil du dich auf die Rechte berufen kannst. Und dann kann man zumindest die Hoffnung damit verbinden, dass das den Polizeibeamten eine Lehre sein wird, dass sie beim nächsten Mal von vornherein sich dran halten.
Also Recht bekommen als solidarischer Akt.
Ja, und auch als präventiver Akt fürs nächste Mal.
Funktioniert das denn? Ich meine, G8-Proteste ist ja auch so ein Ding. Auch Olaf Scholz. Da wurde auch sehr viel für unrechtmäßig erklärt hinterher, viele Jahre später. Führt das dazu, dass Polizistinnen und Polizisten auf solcher Demonstrationen, bei solchen Ausschreitungen sich rechtskonformer verhalten?
Ich meine, das G20, ne, 2017 in Hamburg.
G20 ja. War das, ne, G8.
Genau. Also ja, ich gebe dir recht, dass da viel zu wenig an Konsequenzen kam. Also da gab es ja Fälle, wo Leute mit Schmerzgriffen, also Demonstrierende wurden mit Schmerzgriffen am Boden festgehalten. Die Polizei ist relativ brachial rein in manche Demos mit Pfeffergas und dergleichen, hat Leute aus dem Verkehr gezogen und Sachen beschlagnahmt, die also wirklich überhaupt nicht gefährlich waren. Also das hat viel zu wenige Konsequenzen gehabt, das sehe ich auch so. Aber ich glaube, diese Konsequenzen sind nicht egal. Also ich glaube, dass wenn es gar keine Konsequenzen gehabt hätte, dann wäre das ein noch viel größeres Problem. Und wenn es etwas mehr Konsequenzen gehabt hätte, dann wäre das schon deutlich besser. Ich glaube, es macht einen Riesenunterschied, ob der Staat zeitnah und klar reagiert auf Rechtsverletzungen seiner eigenen Leute. Und deswegen lohnt es sich da total daran festzuhalten und das einzufordern.
Ist das auch gleichzeitig die Antwort auf eine Frage, die du als Kapitelüberschrift hast? Wie setzen wir der Staatsgewalt Grenzen? Oder haben wir noch andere, bessere, schnellere Möglichkeiten, wirksamere Möglichkeiten?
Also wir können ja dafür kämpfen, dass sie wirksamer werden und schneller werden. Es ist ja nicht irgendwo auf einer Steintafel eingerissen, dass diese Dinge immer verschleppt werden müssen über viele Jahre und dann irgendwie nicht ernst genommen werden, sondern da kann man dafür kämpfen und die Justiz kann sich ja, wenn sie möchte, auch beeilen und entsprechender öffentlicher Druck hilft manchmal. Man kann ja dafür auch streiten, dass diese Dinge schnell behandelt werden. Und ich glaube, man hat auch gute Argumente dafür, denn es ist ja auch wieder die Ehre der Polizei und des Staates selbst, wenn die Rechte, die man hochhält, gleichzeitig von den eigenen Leuten mit Füßen getreten werden. Also Rechte wie zum Beispiel Versammlungsfreiheit, ja, wie Meinungsfreiheit, wie körperliche Unversehrtheit. Das sind Dinge, die im Grundgesetz drinstehen. Das ist der Arbeitsauftrag für die Polizei. Und die allermeisten halten diese Rechte hoch und halten auch ihren Kopf hin, wenn Einzelne diese Rechte von anderen Mitbürgern, Mitbürgerinnen bedrohen. Aber wenn es da bei der Polizei manche andere gibt, die da verächtlich mit umgehen, dann sollte das, glaube ich, eigentlich im Interesse der Polizei selbst und des Staates selbst sein, dass man da besonders hinterher ist, das abzustellen.
Hast du den Eindruck, dass es tatsächlich so ist? Ich habe vielleicht einen etwas negativen Blick auf die Welt, aber mir kommt es eher so vor, als wäre es insbesondere der Exekutive meistens egal.
Ja, ich hoffe nicht. Also ich hoffe, also ich weiß, es gibt bestimmt Leute, ja, aber ich glaube.
Ich lebe in Berlin, vielleicht kommt es auch daher.
Ah, ich weiß nicht, aber es gibt viele Leute in der Polizei, die auch darunter leiden. Also wie gesagt, die eine super Arbeit machen, für wenig Geld, eine wirklich schwierige Arbeit, riesige Verantwortung. Auch nicht eine Arbeit, mit der du einfach abends abschließt und sagst, Computer runtergefahren, Feierabend, sondern die nimmst du auch mit nach Hause, weil es um echte Menschen geht und um Extremsituationen. Mhm. Also das ist eine Arbeit, vor der wir großen Respekt haben müssen. Und ich glaube, dass schon viele in diesem Beruf drunter leiden, dass es einige in ihren Reihen gibt, die es für alle versauen, die das Vertrauen zu den Menschen kaputt machen, indem sie sich benehmen, wie sie sich benehmen. Und ich glaube deswegen, dass es durchaus eine Menge bei der Polizei auch an Leuten gibt, die froh sind, wenn wir mal klarer und konsequenter gegen zum Beispiel Leute vorgehen würden in der Polizei, die mit rassistischen Chats auffallen. Ja, was ja auch unzumutbar ist, also nicht nur für uns Bürgerinnen und Bürger, dass wir mit so einem Polizeibeamten uns rumplagen müssen, der also offenbar ja so demokratieverachtend oder so menschenverachtend tickt, das ist für keine Minute erträglich und akzeptabel. Aber es ist ja auch für die Leute, die als Kolleginnen und Kollegen da an dessen Seite arbeiten müssen, unzumutbar. Man arbeitet ja im Grunde gegeneinander inhaltlich. Ja, die einen arbeiten fürs Grundgesetz und der andere arbeitet gegen oder lacht über das Grundgesetz. Geht ja nicht.
Aber wie wehre ich mich denn, wenn ich jetzt betroffen bin von Polizeigewalt und tatsächlich so ähnlich ist mir schon passiert. Castor-Proteste, ich war sehr jung, wurde festgehalten. Da war es dann hinterher so, dass nachdem man dann wieder freigelassen wurde, wurden schon so Zettel ausgeteilt. Hier, es gibt eine Sammelklage und so weiter. Und dann unterschreibt man einfach. Aber das war ja ein großer organisierter Protest. Und da waren dann auch NGOs, die sich hinterher darum kümmern, dass das Ganze nochmal vor Gericht kommt. Ich habe tatsächlich Recht zugesprochen bekommen. Aber wie gesagt, das hat mir in der Situation nichts genutzt. Mhm. Wenn ich aber ganz alleine bin und ich bin ganz alleine, Racial Profiling zum Beispiel, ich bin ganz alleine betroffen.
Ja.
Wie wehre ich mich denn dann eigentlich? Wo fange ich an? Wo kann ich Hilfe bekommen?
Also es gibt da, also kurz gesagt NGOs, ja, Anlaufstellen entweder von NGOs oder es gibt manchmal auch von Bundesländern so Antidiskriminierungsstellen. Aber ich will das jetzt nicht so abtun, weil ich glaube, das Problem, was du beschreibst, ist ein ernstes und auch so mit dem Verweis auf NGOs nicht so leicht abzutun. Es ist ein strukturelles Problem in Deutschland, dass die Verfolgung von Rechtsverletzungen, also wenn ein Demonstrant, ihm wurde der Arm verdreht, ja, oder sie wurde geschlagen oder sowas, also wo es wirklich um Körperverletzung geht, dass das immer monopolartig bei Polizei und Staatsanwaltschaft bleibt. Also hast du kurz gesagt, wenn du dich über Polizeigewalt beschweren möchtest, erstmal in die nächste Polizeidienststelle hineinspazieren musst, um zu sagen, es soll so, ich möchte jetzt mal Anzeige erstatten über ihren Kollegen Müller. Das ist natürlich eine unheimliche Hürde. Also erstmal, dass du diesen Mut selber aufbringst, wenn du es machst, Chapeau. Aber das ist auch dann sehr unwahrscheinlich, dass dann die Kolleginnen und Kollegen dort so ganz unbefangen an den Fall rangehen, würde ich es mal ganz vorsichtig sagen. Und auch die Staatsanwaltschaft, die am Ende das Sagen hat, ja, also am Ende entscheidet, ob man den Fall vor Gericht bringt oder nicht, also wie man da den Verdacht einschätzt. Auch die Staatsanwaltschaft ist nicht unabhängig, sondern die arbeitet im Alltag ja mit der Polizei zusammen und ist darauf angewiesen, dass man sich jetzt nicht anbrüllt und dass man sich vertraut. Also auch die ist dann eher geneigt, so ein bisschen im Zweifel für die Polizei die Dinge zu sehen. So, das ist ein strukturelles Problem. Warum erzähle ich das? Nicht, um hier zu entmutigen.
Angst zu machen. Genau.
Oder Angst zu machen.
Jetzt habe ich Angst.
Ja. Nein, sondern es ist ja auch wichtig, die Probleme ohne Ehrfurcht zu benennen und zu sagen, also unser System ist da nicht gut. So würde ich es auch unbedingt sagen. Also 98% aller Strafanzeigen gegen Polizeibeamte werden eingestellt. Das ist eine erschreckende Bilanz. Also das heißt nicht, dass 98% völlig völlig an den Haaren herbeigezogen waren, sondern das heißt, dass in ganz vielen Fällen die Dinge ins Dunkelfeld verschoben werden, weil die Instanzen eben unwillig sind, gegen sich selbst zu ermitteln oder Kollegen gegen Kollegen. Aber ich glaube, dass es eigentlich was Empowerndes hat, diese Missstände präzis zu erkennen und zu benennen und wie gesagt, ohne Ehrfurcht und ohne Schaum vor dem Mund zu sagen, was wünscht man sich stattdessen? Und auch da gucken wir uns um in Europa. Es gibt positive Beispiele. Es gibt in Großbritannien eine viel bessere Regelung dieser Fälle. In Portugal, in vielen anderen europäischen Ländern. Ja, da gibt es unabhängige Kommissionen, an die man sich wenden kann. Police Commission. Da sitzen Leute auch hauptberuflich, ja, auch vom Staat bezahlt. Das ist nicht auf irgendwelche NGOs abgewälzt, die Durchblick haben, die Akteneinsicht haben und die eine größere innere Distanz haben zu den Polizeidienststellen. Das wäre in Deutschland auch kein Riesenakt. Das könnte man umorganisieren, das könnte man einführen. Ich fordere das. Und das würde schon mal ein bisschen einen Fortschritt bringen. Und wenn man das weiß, dann weiß man zumindest schon mal, was man fordern kann und was man auch von der Politik verlangen kann.
Einfügen müsste das die Politik, also der Gesetzgeber. Warum macht er das nicht? Will er nicht oder kann er nicht?
Dass er nicht kann, würde ich nie gelten lassen als Ausrede. Das kommt okay. Zwar oft, aber
warum will er nicht?
Ja, warum will er nicht? Also es gibt manchmal so ein falsch verstandene Fürsorge für die Polizei. Und Also die Fürsorge sieht so aus: Ich will nicht, dass meine Beamten Stress haben. Und jede Klage macht schlechte Laune und die sollen ja auch irgendwie, die sollen mal mehr Lob bekommen und nicht ständig Kritik. So. Warum ist das falsch verstanden? Ja, weil es ja nicht gegen die Polizei als solche geht, würde ich zumindest mal hoffen, sondern es geht ja gegen Einzelne, deren Verhalten nicht in Ordnung war. Mhm. Und wie gesagt, wenn man das so auf sich beruhen lässt und nicht ernst nimmt, dann braucht man sich nicht wundern, dass das Vertrauen in die gesamte Institution dahin bröckelt. Und es gibt zwar immer diese Statistik, die gern zitiert wird, die Polizei genießt mehr Vertrauen als viele andere Berufsgruppen. Ja, also ich als Journalist komme da ganz unten ganz schlecht weg oder ihr auch, ja. Oder auch andere Berufsgruppen und die Polizei ist immer strahlend am Platz 1. Aber wenn man sich es genauer ansieht, ist das nicht richtig, sondern die Gruppen, die Polizei am dringendsten bräuchten, die Minderheit in der Gesellschaft, bei denen sieht es ganz anders aus. Deren Vertrauen in die Polizei ist erbärmlich schlecht. Es äußert sich auch darin, dass die sich selten an die Polizei wenden und Anzeige erstatten, sondern dass sie ganz vieles lieber für sich behalten, informell in der Familie besprechen und sich nicht trauen, über die Schwelle in die Polizeidienststelle zu gehen. So, und das ist eine Situation, unter der leiden am Ende alle, weil es dazu führt, dass die Polizei auch Dinge gar nicht mitbekommt, weil man ihr sich nicht anvertraut. Und dass sie also ihre Situation in ihrem Kiez, in ihrer Stadt nicht in den Griff bekommen können, weil sie nicht zusammenarbeiten oder nicht gut genug zusammenarbeiten können mit der örtlichen Community. Also deswegen, das ist ganz falsch verstanden, eine solche Fürsorge von Innenministern zum Beispiel für ihre Polizei. Horst Seehofer war dafür ein ganz haarsträubendes Beispiel. Ja, der Bundesinnenminister von der CSU, der bis 2021 amtiert hat, der hat also sogar sich verbeten, dass man wissenschaftlich untersucht, ob in der Polizei rassistische Ressentiments existieren. Wo ich doch erstmal sagen würde, also natürlich gibt es die in allen Berufsgruppen. Da wäre ja seltsam, wenn irgendeiner von frei wäre. Bei Journalisten gibt es die mit Sicherheit auch. Und das mal zu untersuchen, was da die Ursachen für sind, was auch Möglichkeiten sind, da was gegen zu tun, dafür können doch alle nur was haben. Ist doch gut.
Das heißt aber am Ende, also you're not alone, die Ermutigung mit Recht die Welt zu verändern ist da, aber es reicht nicht. Wir brauchen auch Politik, die Welt verändert. Wir können versuchen, über Recht, indem wir das Recht nutzen, unangenehm zu sein oder hinterher versuchen, uns das irgendwie einzuklagen. Aber die Politik kommt ja nicht frei.
Das Unrecht ist groß, weit verbreitet und hartnäckig. Und wir brauchen an ganz vielen Stellen den Mut und die Freude daran, sich für gerechtere Zustände einzusetzen. Durch Interpretation von Regeln, die jetzt schon da sind, die man nutzen könnte. Auch durchs Verändern von Regeln, die schon da sind, die schlecht sind. Und ich glaube, das hoffe ich zumindest, dass ich da nicht so ein Bild zeichne von, hat doch eh alles keinen Zweck, sondern es gibt so viele Ideen, was man tun kann. Wenn man sich zusammentut und ein bisschen so Kräfte bündelt, kann man schon echt Dinge ins Rollen bringen.
Aber gewinnen können wir nicht. Und damit wäre ich beim zweiten Betteridge in deinen Überschriften. Kann Recht gegen Macht gewinnen? ist eine geschlossene Frage.
Ja.
Ja oder nein antworten und Ian Betteridge sagt nein.
Also das ist in der Tat schwierig, ja. Wenn gesellschaftlich die Macht komplett gegen dich ist, wie kannst du dich dann dagegen wenden unter demokratischen Gegebenheiten? Demokratie bedeutet ja eigentlich, die Mehrheit entscheidet. Wenn du die Minderheit bist, wie sollst du rauskommen aus der Nummer? Jetzt ist die Idee, in der ich großen Charme sehe, die Idee, dass man sagt, wer ist überhaupt Minderheit und Mehrheit? Also das ist ja, wenn wir jetzt einfach nur die Köpfe zählen und alle Leute fragen, die heute in Deutschland leben, dann haben wir vielleicht ein klares Bild. Aber wenn wir mal ein bisschen weiter denken, an die Leute, die noch nicht geboren sind, an Leute, die keine Stimme haben, Kinder zum Beispiel, ja, oder Menschen mit Behinderung, die sonst nicht am öffentlichen Gespräch teilnehmen, dann kann das Bild schon anders aussehen. Und das ist eine Logik, die natürlich am Wahltag überhaupt keine Rolle spielt, geht ja gar, also das ist ja gerade so das Gegenteil, aber eine Logik, die du vor Gericht schon anbringen kannst. Du kannst vor Gericht schon argumentieren, also wir sollten die Dinge so regeln, dass die auch für die nächste Generation noch funktionieren. Wir sollten nicht jetzt sagen, nur weil wir 84 Millionen jetzt alle Bock haben, nach Malle zu fliegen, dann beschließen wir machen das einfach und pusten so viel CO2 in die Atmosphäre, wie wir nur wollen und grillen uns unser Hacksteak, sondern du solltest schon, also kannst du vor Gericht jedenfalls argumentieren, die Regeln sollten so gestaltet sein, dass sie auch für die nächste, die übernächste, die überübernächste Generation noch funktionieren und alle gleichermaßen an Freiheit teilhaben lassen. Das kannst du vor Gericht machen und da kannst du auch mit Erfolg haben. Und dann hast du zumindest diese Idee, was es macht, schon mal ein bisschen gedreht.
Die Gerichte sind also, zumindest in einem demokratischen Staat wie unserem, sind die Gerichte das Werkzeug gegen die Tyrannei der Mehrheit?
Ja, das hast du schön gesagt.
Wie halten wir die Gerichte resilient gegen eine tyrannische Mehrheit, die sich gegen die Gerichte selber richtet?
Ja, das ist ein Paradox, vor dem wir jetzt ganz konkret stehen. Also wenn jetzt die AfD zum Beispiel erstarken sollte in Deutschland, dann ist es also wahrscheinlich, dass sie auch Einfluss nehmen könnte auf das, ja, auf die Richterplätze, auf wer wird Richter überhaupt in Deutschland und dann da ihre Parteigänge auf wichtige Posten hieven könnte. Wir haben abschreckende Beispiele vor Augen aus Polen, aus Ungarn, ja, wo also vor ein paar Jahren auch Rechtspopulisten an die Macht gekommen sind und von oben herab beschlossen haben, so jetzt machen wir diese ganze nervige Justiz mal dicht oder bringen die mal auf Linie. Und die haben auch ein paar Tricks angewandt, die auch funktioniert haben. Also das ist eine ganz konkrete Frage, die wir auch im Buch diskutieren. Wie sicher sind wir davor, dass die AfD, wenn sie auch einen kleinen Zipfel der Macht bekommt, genau so ein Spiel spielen kann? Und man muss leider sagen, derzeit sind wir davor gar nicht sicher. Derzeit hätte die AfD wirklich gute Möglichkeiten, die Justiz ja lahmzulegen oder in ihrem Sinne zu beeinflussen und dann auch dieses, wie du es genannt hast, dieses Instrument gegen die Tyrannei der Mehrheit stumpf zu machen.
Was können wir dagegen unternehmen? Können wir überhaupt noch was dagegen übernehmen? Oder haben wir genug Zeit noch?
Das ist sehr, sehr schwer. Also es gibt nämlich wirklich 1000 verschiedene Tricks, die die AfD anwenden könnte. Also vorgemacht von der polnischen vormaligen rechtspopulistischen Regierung und auch von der ungarischen. Das ist nicht ein einziger Trick, sondern es sind wirklich ganz verschiedene. Das sind so Sachen wie ein nerviges Verfassungsgericht kannst du ganz leicht lahmlegen, indem du dem ganz kleine Vorgabe machst, ab jetzt müsst ihr bitte alle Verfahren in der Reihenfolge des Eingangs bearbeiten. Das heißt, da kommen jedes Jahr tausende Anträge an und wenn man die dann alle in der Reihenfolge abarbeiten muss, dann kann es sein, dass vielleicht etwas ganz Brenzliges, ja, politisch total Wichtiges da ist, aber du kommst gar nicht dazu, weil du erstmal ein paar Monate lang alles andere abarbeiten musst. Also das Gericht hat auf diese Weise keine Möglichkeit mehr, selber Prioritäten zu setzen. Oder man kann als Regierung den Richtern die Vorgabe machen, so ab jetzt geht ihr alle mit 62 in Rente, weil wir haben langsam genug von diesen Weißschöpfen, die immer nur die Stimme der alten Generation sind, die Justiz ist total überaltert, wir wollen auch mal junge Leute haben. So und zack, wenn du dann aber eine Justiz hast, die derzeit von ganz vielen Menschen über 60 geprägt sind, dann kannst du auf einen Schlag mit so einem scheinbar harmlosen Argument die Justiz auswechseln zu einem ganz großen Teil und die frei werdenden Stühle alle besetzen mit treuen Parteigängern. So, und das lässt sich fortsetzen. Es sind ganz viele dieser Tricks. Was kann man dagegen tun? Kann man ein Gesetz schreiben, in dem man all diese Tricks präventiv verbietet? Ich fürchte nein. Ich fürchte, die Kreativität wird immer noch da sein, sich da neue Tricks auszudenken. Also so ganz kommen wir da nicht herum. Es ist schon mal viel gewonnen, wenn wir erkennen, dass wir da verwundbar sind und dass wir da darauf achten müssen, unsere Justiz davor zu schützen, dass da nicht rechtspopulistische Leute reingesetzt werden.
Welches Gesetz, um die Justiz zu schützen, würden wir als erstes schreiben, wenn wir nicht das eine Gesetz schreiben können?
Also das Gesetz zum Beispiel, was über das Bundesverfassungsgericht entscheidet, ist das Bundesverfassungsgericht-Gesetz. Das Gesetz, was über das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel entscheidet, ist das Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Da stehen so Sachen drin, wie welche Amtsdauer die Richterinnen und Richter haben, dass sie nicht wiedergewählt werden können, dass sie keine Weisungen annehmen dürfen aus der Politik. Und da könnte man auch noch andere Sachen reinschreiben, wie zum Beispiel, dass es nicht einfach geändert werden darf mit der Altersgrenze, dass die Richterinnen und Richter selbstständig entscheiden dürfen, in welcher Reihenfolge sie Fälle bearbeiten. Also man könnte all diese jetzt schon bekannten Tricks da präventiv ihn vorbeugen. Aber wie gesagt, nur bis zum gewissen Punkt.
Warum machen wir das nicht? Was ist im Deutschen Bundestag eigentlich los, dass das nicht längst passiert ist?
Ich frage es mich auch, ganz ehrlich. Im Bundestag, auch zum Beispiel im Landtag von Thüringen, wo es ja noch viel brenzliger ist. Also in Thüringen wird ja im September gewählt. Der Landtag wird neu gewählt und es steht sehr stark zu befürchten, dass die AfD dann die stärkste Kraft sein wird. Also das heißt, in Thüringen haben wir das Szenario noch viel, viel stärker vor Augen und auch da ist es vorstellbar, dass die neue Landesregierung, wie immer die dann aussieht, keine Lust hat auf nervige Richterinnen und Richter, die vielleicht einst von den Grünen ernannt worden sind, die vielleicht so Gender-Ansichten haben, die nicht passen mit der neuen Regierung. Also das kann man sich sehr gut vorstellen, dass es da einen Konflikt geben wird zwischen einer neuen Regierung, vielleicht angenommen, die ist dann von der CDU und aber irgendwie muss sich irgendwie arrangieren, auch mit der dann sehr starken AfD. Und in Thüringen hat eine Gruppe von Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftlern dann mal so ein richtiges Empfehlungspapier geschrieben. Hat gesagt, liebe Politik in Thüringen, die jetzt ja noch also von Rot-Rot-Grün angeführt wird, von
Bodo Ramelow. Handlungsfähig ist.
Ja, die kann jetzt noch was ändern. Solange ihr könnt, bitte ändert folgende 7 Dinge. Ja. Und was haben die davon umgesetzt? Zero. Gar nichts. Die sind in die Sommerpause gegangen, in den Wahlkampf. Jetzt ist auch vorbei. Und ich finde es auch ziemlich unfassbar, ehrlich gesagt, dass die... Die Warnung nicht. Ja.
Sie sind doch angewiesen auf Stimmen der FDP oder CDU. Ist das nicht eine Minderheitsregierung in Thüringen?
Es ist derzeit eine Minderheitsregierung, aber es soll doch auch im Interesse der FDP sein, sich gegen einen autoritären Takeover zu. Ich kann es mir nur so erklären, dass sie nicht eigene Schwäche eingestehen wollen, dass sie nicht ängstlich wirken wollen, weil in dem Moment, wo du ja Vorbeugung betreibst, gestehst du ja ein, dass du Angst hast vor etwas. Aber wollen wir echt Politiker, die so kindisch denken? Also ich hoffe nicht. Also wir alle gehen ja auch zum Impfen oder wir machen andere Dinge präventiv und schämen uns doch nicht dafür, dass wir Sorge haben, uns sonst eine Krankheit anzufangen. Prävention ist ja nichts irgendwie nichts Schwaches und nichts Peinliches.
Kann das auch sein, dass vielleicht die demokratischen Parteien die Resilienz der Demokratie, die Resilienz ihrer Prozesse überhöht, quasi mystifiziert? Das ist das so, das geht ja gar nicht. Dazu sind wir viel zu stabil.
Das würde mich sehr wundern, gerade in Thüringen. Also Stabilität ist nur wirklich überhaupt nicht vorhanden dort.
Versuch war es wert.
Ja, aber auch im Bundestag, also das Bewusstsein dafür, dass die Stabilität ins Fließen geraten ist, dass das Parteiensystem total brüchig und frakturiert ist, also das müsste doch eigentlich überall angekommen sein.
Tja, die Union hat sich quergestellt, ne? Im Bundestag. Ich glaube, es gab ja auch die Idee, zu versuchen, die Verfassung entsprechend ein bisschen resilienter zu machen im Falle einer erstarkenden AfD. Und es war die Union, die sich dagegen gesperrt hat und das nicht wollte. Also weil es ja auch irgendwie eine verfassungsändernde Mehrheit gebraucht hätte.
Genau, man bräuchte auch im Bund eben die Zweidrittelmehrheit. Ist es meines Wissens noch nicht ganz ausgestanden. Also es kann sein, also in Thüringen ist der Drops gelutscht, das ist leider zu spät jetzt, aber im Bund ist es noch nicht zu spät und es kann sein, dass man sich noch einigen wird. Ich will es jetzt noch nicht beschreien, dass es schon zu spät ist. Und ich glaube wirklich, da ist doch egal, wo man politisch steht. Also es muss doch etwas sein, wo es jetzt nicht trennt, ob man jetzt Union oder SPD ist, sondern wo es doch eher ein gemeinsames Anliegen sein muss, diese Spielregeln des Fairplay zu erhalten für die Zukunft.
Vor welchem Gericht verklage ich den Deutschen Bundestag?
Das kannst du vom Bundesverfassungsgericht machen.
Das heißt, ich könnte das Bundesverfassungsgericht anrufen, könnte sagen, bitte verurteilt den Deutschen Bundestag dazu, euch selbst resilienter zu machen?
Versuch's. Finde ich eine gute Idee. Also ich glaube, das hat bisher noch keiner versucht. Und ob das gelingen wird, ob dann das sozusagen hinreichend konkret schon ist, diese Gefahr, und ob man da einen Anspruch herleiten kann. Aber je mehr Leute solche Sachen versuchen, desto mehr werden wir herausfinden, was alles für Möglichkeiten bislang ungenutzt waren.
Das steht.
Die Richterinnen und Richter, muss man ja auch sagen, die können ja nur das entscheiden, was man ihnen vorlegt. Und wenn zu wenige Leute da was hinlegen, dann können die auch, haben die auch nur begrenzte Sachen, begrenzte Spielräume.
Und es muss mit der Verfassung zu tun haben. Also, aber die Verfassung hat ja in sich das Ziel, sich selbst zu schützen, ne? Das steht ja schon irgendwie drin.
Ja, es gibt diese Ewigkeitsklausel zum Beispiel, ja, oder es gibt auch, sagen wir mal, der Gedanke, der zieht sich ja wie so ein roter Faden durchs Grundgesetz, dass das alles nicht nur eine zufällige, ja, zusammengewürfelte
hat sich
Gruppe
mal
von Paragraphen, sondern dass das schon alles einem Konzept folgt, und das Konzept soll also auch intakt bleiben und nicht irgendwie, indem man einzelne Schrauben rauszieht, plötzlich dann zusammenkrachen. Also das kann man schon juristisch argumentieren. Ich glaube, es hat bisher noch keiner gemacht.
Da haben wir doch was für die Hörerschaft hier.
Ja, wo wir unsere Trollarmee in Marsch setzen können.
Ja. Ja.
Aber wie traurig andererseits. Ne? Wir haben ja jetzt da viel geredet über den Weg über die juristischen Instanzen und den Weg über die politischen Instanzen. Wie traurig, dass wir schon drüber nachdenken, die Politik, die offenbar nicht will, dass man der in so einer Frage, wo es wirklich um ihre eigene auch Selbsterhaltung, ja, geht, dass man selbst in so einer Frage schon so kreative Umwege gehen muss. Das ist eigentlich echt traurig. Es ist ja, also mit der Demokratie, es ist ja eine bisschen eine kindische Vorstellung zu sagen, diejenigen, die gewählt werden, die haben dann erstmal das Sagen, und dann alle anderen, die dann irgendwie da die Wahl verlieren und die Minderheit sind, die kann man erstmal beiseite räumen. Das ist egal, was die sagen, die haben die Wahl verloren. Und die erwachsene Vorstellung, und das ist die, um deren Schutz es am Ende auch geht, ist zu sagen, jeder ist mal oben, jeder ist mal unten. Das muss man mal kapieren. Und das kapiert zu haben, unterscheidet einen auch von den autoritären Populisten, die einfach nur an die Macht kommen wollen, Mehrheit behalten. Das Bewusstsein, die heutige Mehrheit wird morgen wieder die Minderheit sein und umgekehrt. Also man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich möchte auch, wenn ich jetzt Mehrheit bin, meine Opposition anständig behandeln. Das ist etwas ganz Erwachsenes und etwas, was auch eine Demokratie erst, eine Gesellschaft erst lernen muss. Und das droht jetzt kaputt zu gehen, weil wir jetzt eine AfD haben, die die Mentalität hat, Feierabend, so, es reicht, wir sind so lange nicht gehört worden, wir machen jetzt hier, gehen jetzt mal richtig rein und räumen mal richtig auf, und das steht auf dem Spiel, und dass man das der Politik erst erklären muss, halte ich schon für ziemlich arm.
Das war unser Gespräch mit Ronen Steinke. Alle Infos zum Buch und zu Ronen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und nächste Woche gibt es an dieser Stelle wieder eine ganz normale Wochendämmerung. Bis dahin. Eine Produktion von Haus 1.